SWR aktuell Infodate am Mittag
mit Petra Waldvogel.
To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
Wir werden nicht vergeben. Wir werden nicht vergessen. Wir werden euch jagen und dafür bezahlen lassen. Deutliche Botschaft von US-Präsident Joe Biden gestern Abend im Weißen Haus. Eine Kampfansage an die Hintermänner der Anschläge am Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Bei dem sind mehr als 73 Menschen getötet worden, darunter 13 US-Soldaten. Wovor seit Tagen gewarnt wurde, ist eingetreten und die Terrorgefahr ist nach wie vor groß. Dennoch werden vermutlich weiterhin viele Afghanen versuchen, zum Flughafen in Kabul zu gelangen. In der vagen Hoffnung, doch noch einen Flug zu bekommen, das Land verlassen zu können. Und noch starten und landen Transportflugzeuge in dichter Folge, denn die Zeit drängt. Holger Senzel berichtet.
Die letzte Bundeswehrmaschine flog bereits gestern nach Usbekistan, kurz bevor sich an einem Tor des Flughafens zwei Selbstmordattentäter in die Luft sprengten. Dort, wo tausende Menschen sich drängten, um noch einen Platz in einer der ausfliegenden Maschinen zu ergattern. Als nach den Explosionen das Chaos ausbrach, feuerten zwei Täter mit Sturmgewehren in die Menge. Eine weitere Bombe explodierte in einem nahegelegenen Hotel, in dem britische Staatsbürger und Ortskräfte auf die Evakuierung vorbereitet werden. Die Terrororganisation Islamischer Staat hat sich zu den Anschlägen bekannt. Die USA gehen nicht davon aus, dass die Taliban, die vor gut einer Woche die Macht in Afghanistan übernahmen, beteiligt waren. IS und Taliban sind trotz ideologischer Nähe verfeindet.
Der Terror herrscht in Afghanistan. Der Abzug der internationalen Truppen gilt als Desaster, die gesamte Mission als gescheitert. Was letztlich als Erfahrung bleibt, das hängt ganz entscheidend von der Aufarbeitung der Fehler ab und welche Konsequenzen daraus gezogen werden, sagte der Politikwissenschaftler Thorsten Gromes von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung im SWR.
Also Afghanistan und die Bilder jetzt aus Kabul, die könnten den Anlass geben, dass man genau diese Frage jetzt mal sauber stellt und auch mit Geduld stellt. Damit meine ich jetzt nicht nur ganz tagesaktuell zu diskutieren, was macht man nicht, sondern auch darüber hinaus. Wir müssen überlegen, was sind die Erwartungen an Militäreinsätzen, was soll dabei rauskommen und welche Einsätze, welche Art lässt man lieber bleiben oder eben nicht. Also Militäreinsätze mit der Begleitung auch zu demokratisieren. Der Anspruch zu erwarten, man macht jetzt aus irgendeinem Land eine neue Schweiz, der geht definitiv zu weit. Andererseits sehen wir es auch, nach vielen beendeten Bürgerkriegen etwa, bis zu einem gewissen Punkt kann man durchaus nachher auch Freiheiten ausdehnen, auch sowas wie Demokratie etablieren, bis zu einem gewissen Punkt.
Der Politikwissenschaftler Thorsten Gromes von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Immerhin und doch nur knapp 5.350 Menschen aus mindestens 45 Ländern konnte allein die Bundeswehr aus Afghanistan ausfliegen, darunter etwa 500 Deutsche und mehr als 4.000 Afghanen. Um die Versorgung der von den USA Evakuierten in Ramstein zu unterstützen, hilft der Kreis Kaiserslautern der Airbase bei der Suche nach Caterern und Großküchen. Alexandra Dietz berichtet.
Bisher unterstützen Küchen aus der Westpfalz die US Airbase in Ramstein mit etwa 30.000 Essen pro Tag für gut 10.000 Menschen. Schon das sei eine Herkulesaufgabe, sagte Landrat Ralf Lessmeister. Die höhere Zahl der Mahlzeiten sei mit den bisherigen Lieferanten nicht mehr leistbar. Daher hat Lessmeister nach eigenen Angaben bei der Bereitschaftspolizei, dem Polizeipräsidium Westpfalz, der TU und der Hochschule Kaiserslautern, bei allen Kommunen und Verbandsgemeinden der Region und auch beim Kreis Kusel, dem Donnersbergkreis und dem Kreis Südwestpfalz nach Unterstützung für weitere Mahlzeiten gefragt. Ziel sei es, schnellstmöglich Küchen zu finden, die nach muslimischen Vorgaben kochen könnten.
Und damit zu einem anderen, immer drängenderen Thema. Corona. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz ist erneut gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt sie bei 70,3 nach 66,0 gestern. Bedenklich dabei, die sogenannte vierte Welle macht sich vor allem bei Jüngeren bemerkbar. Die Inzidenz bei 15- bis 34-Jährigen ist doppelt so hoch wie die der Gesamtbevölkerung. Und mitten in dieser beginnenden vierten Welle geht am Montag in Rheinland-Pfalz die Schule wieder los. Zwei Wochen später folgt dann Baden-Württemberg. Bundesjustiz- und Familienministerin Lambrecht will Schulschließungen nach den Sommerferien unbedingt verhindern. Dazu sei es wichtig, dass sich weitere Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus impfen lassen. Das hat Lambrecht im Morgenmagazin von ARD und ZDF gesagt.
Ja, wir müssen deutlich machen, wir sind noch nicht über den Berg. Und deswegen ist es zum Beispiel so wichtig, auch kreativ zu den Menschen zu gehen. Dass sie nicht lange sich einen Termin geben lassen müssen, sich dafür frei nehmen müssen bei der Arbeit, sondern dass wir hingehen, wo die Menschen sind und sie da das Angebot bekommen zu impfen. Und jetzt müssen wir noch mal alle Anstrengungen erhöhen, damit die Impfquote deutlich nach oben geht und wir eben das verhindern können, was angesprochen wurde, dass beispielsweise Schulschließungen kommen. Dazu darf es nicht kommen.
Die Bundesjustiz- und Familienministerin Lambrecht. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubich will sich heute Nachmittag zum Start des neuen Schuljahres im Land äußern. Der Unterricht geht am Montag wieder los. Auch der Vorsitzende des Weltärztebundes Frank-Ulrich Montgomery sieht den Schlüssel des Erfolgs in der Impfung, egal ob bei Kindern oder anderen. Er hofft, dass es bald auch einen Impfstoff für Kinder ab 5 Jahren geben wird. Besonders wichtig wäre das, so Montgomery im SWR, da man nicht zuverlässig wisse, wo und wie Kinder sich überhaupt anstecken.
Dazu gibt es keine abschließenden Studien, die diese Frage 1:1 beantworten. Wahrscheinlich stecken sie sich an allen Quellen, aber Kinder, das ist ja das Tolle an Kindern, sind ja nun mal so, dass sie Kontakt zueinander suchen, dass sie miteinander spielen und sie stecken sich sowohl in der Schule selber wie im Sportverein, wie auch beim Spielen auf dem Spielplatz an. Wir müssen aber verhindern, dass diese Infektionen dann auf die viel vulnerableren Gruppen, also kranke Menschen und alte Menschen übergreifen. Und werden noch eine Zeit lang mit diesem Phänomen leben müssen.
Der Vorsitzende des Weltärztebundes Frank-Ulrich Montgomery im SWR.
Fokus Südwest.
Wir bleiben beim Schulstart am Montag in Rheinland-Pfalz. In den Hochwassergebieten an der Ahr ist einen normalen Schulbetrieb vorerst allerdings nicht zu denken. Über 30 Schulen sind durch die Flut beschädigt worden. Dazu gehört auch die Böselager Realschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das Erd- und Untergeschoss ist von den Wassermassen zerstört worden. Stattfinden wird der Unterricht trotzdem, sagte der Rektor der Schule Timo Lichtentäler im SWR, allerdings bis auf Weiteres in Containern.
Wir haben jetzt hier insgesamt 16 Containereinheiten stehen, sodass wir 16 Klassen hier unterbringen können. Die 4 Gebäudeteile unserer Schule, die sind alle im Erdgeschoss komplett zerstört worden. Und dann wird es immer so aussehen, dass wir Stück für Stück die einzelnen Häuser räumen, in die Container gehen. Das sind ganz neue Modelle, die wir bekommen haben. Die haben eine eigene Infrastruktur, sodass also dort auch über eine eigene Heizungsanlage das Heizen möglich wird. Und natürlich reden wir auch über Lüftungssysteme, weil trotz der Flutkatastrophe findet ja auch noch Corona statt. Und auch da sind wir mit den Hygienebestimmungen, die wir vom Land Rheinland-Pfalz haben, bestens aufgestellt.
Und Direktor der Böselager Realschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler freut sich trotz allem auf den Schulstart, Timo Lichtentäler. Um Hilfe nach der Flutkatastrophe für die Winzer im Ahrtal geht es in Heilbronn. Dort startet heute eine Weinauktion zugunsten der Ahrtal-Winzer, die bis zum 18. September dauert. SWR-Reporterin Bettina Merklin.
Bis dahin können Weinzähne ihre Gebote für Raritäten und Schätze abgeben, die von den Heilbronner Weinvilla-Gesellschaftern aus ihren Kellern geholt und für den guten Zweck gespendet wurden. Als besonderes Schmankerl gilt ein Heilbronner Trollinger aus dem Jahr 1959. Der Erlös der Auktion soll komplett an die Ahrwinzer gespendet werden, damit sie ihre Betriebe und Weinlagen wieder aufbauen können. An der Auktion sind auch der Verkehrsverein Heilbronn und die Heilbronn Marketinggesellschaft beteiligt.
Die Gewerkschaft Verdi hat im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz für heute und morgen zum Warnstreik aufgerufen. Damit will sie Druck in den Tarifverhandlungen machen. Verdi will für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel unter anderem 4,5% mehr Lohn mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeber bieten eine 3-Stufen-Erhöhung über 36 Monate an.
Und dann war da noch
Stille im finnischen Oulu. Und das während großartiger Gitarrensoli. Das sind allerdings keine gewöhnlichen, die dann ja vielleicht so klingen würden. In Oulu wird stattdessen Luftgitarre gespielt, und zwar im großen Stil bei der Luftgitarren-Weltmeisterschaft. Seit 1996 wird die dort schon ausgetragen, immer im August. Ich war noch nie dort, kennt die Luftgitarren-Shows nur von Partys aus Teenie-Zeiten, aber es soll tatsächlich eine großartige Show sein. Mit virtuosen Auftritten, knalligen Kostümen, nur eben ohne Gitarrensound. Noch bis zum Sonntag geht das Ganze, wer vielleicht ganz spontan Lust hat.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.